Guten Morgen, Palmsonntag. Ich finde ein sehr wichtiger Feiertag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es dir geht. Bei mir ist das immer so, ich sitze karfreitags dann im Gottesdienst und werde überwältigt ein bisschen von dem Prozeder, dass es schon da ist, dass Karfreitag schon da ist, später Ostern. Es kommt alles so schnell aufeinander und man hat kaum Zeit, sich daraufhin wirklich vorzubereiten. Weil es ist doch ein Gefühlsauf und Ab. Und deswegen ist, finde ich, Palmsonntag ein sehr wichtiger Sonntag, um uns ein bisschen auch daraufhin vorzubereiten. Und wir wollen auch direkt einsteigen mit dem Text, der im Matthäus steht. Und zwar Matthäus Kapitel 21, die Verse 1 bis 11. Die sind in zwei Folien aufgeteilt. Ich werde dann zwischendurch die Folie wechseln. Aber es ist gut, wenn ihr auch eure... Okay, es ist gut, wenn ihr auch eure Bibeln dabei habt. Hört man mich noch?
Ja.
Gut. Ja, also Matthäus Kapitel 21, die Verse 1 bis 11. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn auch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Menge aber sagte, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Ich denke mal, der Text ist bekannt und er ist doch relativ flüssig zu lesen, also ist auch einfach zu verstehen zunächst. Wir sehen einen Ablauf von Ereignissen. Jesus auf dem Ölberg, er schickt die Jünger los, schon vorplatziertes Eselsfüllen abzuholen, und das tun sie. Er reitet ein und die Volksmenge freut sich. Und das fasst so ganz grob diese Geschichte doch schon zusammen. Jedoch verbirgt sich viel mehr dahinter, und darauf wollen wir mal heute Morgen ein bisschen eingehen. Und es ist ganz wichtig, um die Bibel besser zu verstehen, zu gucken, was drumherum geschichtlich auch geschah. Und so werde ich ein bisschen was zum Hintergrund sagen. Und zwar 63 bis 60 vor Christus ist Pompeius oder Gnaeus Pompeius in Juda eingefallen, und er hat innerhalb von 3 Jahren die heutige Türkei, Israel und weitere Flächen eingenommen, und er traf auf keinen Widerstand. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass die Römer halt die Waffentechnologie, sage ich mal, zu der Zeit sehr fortgeschritten hatten und dass sie keinen Widerstand hatten. Jedes Volk ist gefallen unter den Römern und sie hatten keine Chance. Und Pompeius hieß auch noch nicht Maximus, sondern Magnus, genau. Und das bedeutet halt der Große. Also er hat den Titel von Alexander dem Großen auch noch in seinem Namen später als Titel bekommen. Und das deutet darauf hin, dass er nicht verloren hat, nicht eine einzige Schlacht. Ja. Und was hat das mit dem Text jetzt zu tun, fragt man sich ja. Die Römer haben regiert. Die Römer haben letztendlich damals Juda regiert. Und sie haben gesagt, wo es lang geht. Und sie haben erwartet, dass die Könige, die sie am Leben lassen, die Vasallen sind, ja, ihnen Tribute, sehr hohe Tribute zahlen. Und wer musste den Königen diese Tribute geben? Das war natürlich das Volk. Und es war schon schwer genug, für sich selbst zu sorgen. Nein, die Juden mussten auch damals das Geld, was sie hatten, abgeben. Und weh ihnen, wenn nicht, dann drohte ihnen der Tod oder Gefängnisstrafen. Es war eine Zeit, wo wirklich die Juden gelitten haben unter den Römern. Es ist wichtig zu sehen, weil das wirft nochmal ein anderes Licht auf diesen Text. Wir lesen über zwei Sachen im Text. Und zwar, es gibt einmal, dass die Stadt in Unruhe gerät und zum anderen eine Volksmenge, die der Stadt Antwort gibt. Das deutet ja darauf hin, dass es einmal die Stadteinwohner sind, aber zum anderen sind es auch Pilger, die zum Passafest hinpilgerten. Von ganz Galiläa pilgerten sie nach Jerusalem. Und so war eine Menge los. Ja, kurz vor dem Passafest war das Laubhüttenfest. Das heißt, da lagen überall auch schon Palmzweige auf den Hütten drauf und es stand das Passafest aus zum Feiern. Und das ist so die Situation, in der Jesus und seine Jünger in Jerusalem einziehen. Es gibt verschiedene versteckte Symbole in dieser Geschichte. Und ich habe uns, in dieser Folie sehen wir sie. Das ist einmal oben links das Eselsfüllen. Ja, das steht allgemein für Demut und für Frieden. Warum ist das so? Das hat damit zu tun, dass Könige auf ihren Pferden in die Schlacht geritten sind früher. Und sie haben ein Pferd gehabt, was gerüstet war. Es war nicht irgendein Pferd, es war ein Schlachtross, so genannt. Und das Gegenteil, das absolute Gegenteil, ist dieses dienende Eselsfüllen. Es ist fast schon lächerlich. Und deswegen steht es auch für Demut. Und Jesus hat sich entschieden für ein Eselsfüllen. Ja? Die Bibel prophezeit das ja auch schon. Ja, im 2. Könige, im 9. Kapitel, da sehen wir, dass König Jehoah traditionell jüdisch gekrönt wird. Und in dieser Krönung, da war es üblich, dass man Tücher, Gewänder und Kleider auf den Boden gelegt hat, damit der König nicht denselben Boden berührt wie die Menschen, wie die normalen Menschen. Somit hebt sich der König ab. Und genauso lesen wir das ja hier. Hat es die Volksmenge getan, um Jesus oder dem Messias die Ehre zu geben, ihn wie ein König behandelt. Dann gab es Palmzweige. Ja, als König David früher gegen verschiedene Feinde Israels gekämpft hat, da wurde er oft gefeiert als Sieger. Und das wurde er mit Palmzweigen. Und Palmzweige sind allgemein ein Sinnbild für Sieg. Ja, also dann gibt es noch das Letzte, und zwar Jesus ist durch ein Tor gekommen, und zwar durch das Tor des Erbarmens. Dieses Tor ist ein besonderes Tor, weil es direkt auf den Tempel Salomo hinführt. Das ist das einzige Tor, welches diese Eigenschaft hat in Jerusalem, und es ist das zentrale Tor. Und diese ganzen Symbole beziehen sich auf unseren Herrn. Jesus, er hat den Menschen Frieden gebracht. Er ist gekommen, um Frieden zu stiften. Und zwar nicht den politischen Frieden. Das Politik sagt ja, wenn das Land sich nicht im Status Krieg befindet, herrscht Frieden. Darum ging es Jesus nicht. Er ist gekommen, um einen anderen Frieden zu bringen, um Versöhnung mit seinem Vater zu ermöglichen, uns Menschen. Und die Palmzweige deuten schon, vordeuten, kann man sagen, den Sieg, den Jesus errungen hat am Kreuz. Wir sehen auch das Tor des Erbarmens. Er hat sich wirklich erbarmt, uns Menschen. Er ist durchgegangen. Und auch die Kleidung. Er wurde geehrt und er verdient die Ehre von uns Menschen. Ja, und diese Symbole sind ja doch nicht so ganz offensichtlich. Und deswegen macht es so viel Spaß, auch in der Bibel zu graben. Es gibt noch mehr. Es gibt auch Prophezeiungen. Und zwar gibt es eine Prophezeiung im Sacharja, im 9. Kapitel, dem Vers 9. Diese Prophezeiung wurde 500 Jahre zuvor gemacht. Und es wurde gesagt, dass Jesus demütig auf einem Eselsfüllen in Jerusalem einreiten würde. Ich nehme mal das dritte jetzt als zweites, und zwar, da geht es wieder um den Zeitpunkt der Ankunft. Der genaue Zeitpunkt, wann Jesus Christus, wann der Messias in Jerusalem eintreffen würde, wurde während der babylonischen Gefangenschaft von Daniel vorhergesagt, und zwar auf die Woche genau. Und das ist spannend und sehr beeindruckend, finde ich. Dann gibt es eine Prophezeiung, die relativ noch unbekannt ist, aber die ich sehr persönlich sehr spannend finde. Und zwar eine Prophezeiung, die sich um dieses Tor, um das goldene Tor dreht. Es ist das Tor des Erbarmens. Und Jesus Christus erbarmte sich für uns Menschen, sagte ich vorhin. Und im Hesekiel 44, Vers 1, da steht, dass von all den 8 Toren, und hier habe ich mal eine Infografik, von den 8 Toren, die es gibt, die lese ich einmal vor, das ist, ich mache mal Uhrzeigersinn, unten, das ist das kleinste Tor, das ist das Dummtor, lustiger Name, dann gibt es das Zionstor, das Jaffa-Tor, das neue Tor, das Damaskustor, das Herodes-Tor, das Sankt ist dazugekommen, das zählt jetzt nicht. Das 7. Tor war das Sankt Stephanus-Tor und das 8. war das goldene Tor. In dieses Tor ist Jesus Christus eingeritten und das wurde prophezeit. Also es wurde nicht nur prophezeit, wann er kommen würde und wie er kommen würde, sondern auch, wo er genau reinkommen würde in Jerusalem. Und all das ist eingetroffen. Diese Prophezeiung hat auch noch einen Teil 2, den ich auch sehr spannend finde und erwähnen möchte. Und zwar war es so, dass dort steht, dass sich nachdem der Messias durch dieses Tor hindurchgeht, da soll nach ihm keiner mehr durchgehen. Es soll geschlossen, zugemauert werden. Und lasst uns nicht vergessen, es ist das zentrale Tor. Es soll also zugemauert werden. Und es schien so viele hunderte von Jahren, dass sich diese Prophezeiung nicht erfüllt. Erst im 16. Jahrhundert hat ein Sultan, und zwar Sultan Suleiman, der auch diese Al-Aqsa-Moschee errichtet hat, diese ganz große Moschee, wo ehemalig der Tempel Gottes stand, an dem Punkt hat er sie errichtet. Er hat die Grundmauern, die niedergebrannt waren, wieder aufrichten lassen von Jerusalem und tatsächlich auch alle Tore. Und als er fertig war mit diesen ganzen Toren und mit dem Aufbauen der Mauer, hat er diese große Moschee gebaut. Und der zentrale Zugang war das goldene Tor. Doch warum auch immer, er ließ es zumauern. Er war kein Christ und er war ein Feind Gottes. Er hat auch Gott verfolgt, kann man sagen. Ja? Und das ist beeindruckend zu sehen. Und all diese Symbolik und diese Prophezeiungen, und es gibt weitaus mehr Prophezeiungen als diese 3, die ich rausgepickt habe, die auf diesen Text nur zutreffen, beziehen sich auf diesen Text und deuten uns an, dieser Text scheint wichtig zu sein. Warum? Es wird ja nur, wie ich gesagt habe, kurz was erwähnt, so dass Jesus reinkam und wie er reinkam. Aber warum ist er so wichtig? Biblisch gesehen auch, die Bibel betont ihn ja. Ich denke, das ist einmal auch in den Symbolik gut zu sehen. Und zwar, wie ich schon sagte, dass Jesus, was ihn motivierte und was er erreichen würde. Das steht ja alles fest in diesem Text schon. Und das ist der eine Punkt. Aber auf diesen Punkt möchte ich heute Morgen gar nicht so stark eingehen. Ich möchte uns einfach mal ein bisschen diese Volksmenge vor Augen führen, weil ich sehe mich selbst auch tatsächlich eher in dieser Volksmenge. Und wie gesagt, lasst uns darüber Gedanken machen, wie es diesen Menschen ging. Sie haben gelitten, hatte ich gesagt, unter der Herrschaft der Römer. Ja, und sie mussten eh schon schwer arbeiten und hatten Angst um ihr Leben, wenn sie ja nicht zahlen konnten. Jetzt ist es so, dass diese Menschen ja gemixt waren. Es waren einmal die Einwohner Jerusalems und einmal die Pilger, die aus Galiläa kamen. Und die Pilger waren ja sehr religiöse Menschen. Sie pilgerten ja schon extra nach Jerusalem wegen dem Passafest, um sich zu erinnern, wie Gott, Jehova, ihnen geholfen hatte, auszuziehen aus Ägypten. Und es war so, dass sie sich Gedanken machten, wann denn auch der Messias endlich kommen würde. Weil er wurde ja auch prophezeit im Alten Testament. Im Neuen Testament wird ja oft gesagt, damit sich die Schrift erfüllt. Und damit ist immer das Alte Testament gemeint. Also die Juden kannten sich sehr gut aus im Alten Testament. Sie lernten es auswendig. Und sie kannten jede Seite, jedes Wort, wo es stand. Und sie haben sich sehr gefreut, lesen wir in diesem Text. Als Jesus einzog, sie haben gejubelt und sie haben typische Pilgerverse gesungen. Und warum das alles? Warum haben sie diese Symbole, die sie auch kannten und benutzten, benutzt? Sie waren überzeugt, dass das der Erretter sein wird, der sie ja errettet. Und dass das der Messias ist, der verheißen wurde in der Bibel. Warum? Dieser Mann riskierte aus ihren Augen zu einem sein eigenes Leben. Die Römer haben kurzen Prozess mit aufständischen Menschen gemacht. Da gab es keine Verhandlungen. Des Weiteren, er hat zuvor Lazarus aus den Toten wiederbelebt und gerufen. Und zum anderen sehen wir auch, dass Jesus all diese Zeichen erfüllt hat. Er ist durchs richtige Tor gekommen. Er hat auf einem Eselsfüllen und in Demut. Und er hat sich auch feiern lassen. Also die Volksmenge war wirklich voller Euphorie und voller Hoffnung. Sie hatten eine sehr hohe Hoffnung und somit auch eine sehr hohe Erwartung an Jesus Christus. Er sollte sie jetzt endlich befreien von dieser riesigen Last, wie es auch in der Bibel so prophezeit wird. Er wird Frieden bringen. Ja, und wie ist Frieden? Wie ich sagte, Frieden ist aus menschlicher Sicht ja zunächst einmal der Zustand des Nichtkrieges und der Nichtfremdenherrschaft auch, würde ich sagen. Ja. Und ja, diese Emotionen und Hoffnungen trugen erwachsene Menschen, die gelitten haben in sich. Doch wir wissen, sie wurden enttäuscht. Jesus in ihren Augen als Messias war ein Scharlatan. Er war nicht der, der verheißen wurde in der Bibel. Warum? Weil er sie nicht befreit hat von den Römern. Er kam, einige Tage später waren sie so voller Hass, dass die Pharisäer das ausgenutzt haben. Die haben die Volksmenge aufgehetzt, wie wir auch schon heute Morgen gehört haben von Robert. Und sie haben das ausgenutzt, diese Emotionen, die doch entstanden sind im Herzen der Volksmenge. Und ja, das nutzt der Teufel aus, wenn wir falsche Erwartungen an Jesus Christus haben, wenn wir nicht verstehen, wer er ist. Und ich möchte uns ein kleines Beispiel dazu bringen. Stellt euch vor, ihr baut oder ihr lasst bauen ein Haus und ihr seht ein großes Plakat. Auf dem Plakat steht: Wir bauen euer Haus garantiert gut vom Boden zum Dach. Und wir garantieren das Ganze zu einem Schnäppchenpreis innerhalb von 2 Wochen. Sogar inklusiv einer Urlaubsreise für euch in der Zeit. Ihr könnt es kaum glauben, hört sich ja auch sehr unseriös an. Aber tatsächlich wagt ihr euch, das zu tun. Ihr kriegt von der Bank 100.000 Euro und ihr könnt es machen. Ihr bekommt grünes Licht, ihr gebt dem Bauleiter das Geld. Ja, und fahrt in Urlaub. Aber als ihr zurückkommt, seid ihr erstmal baff, weil ihr ja das Haus seht, aber es ist nicht das, was ihr erwartet habt. Das Haus besteht aus einer Bodenplatte mit einem Dach oben drauf. Und das war's. Es hat keine Fenster, keine Tür, keine Mauern. Der Spruch hat nicht gelogen, wie ihr seht. Vom Boden zum Dach hieß es. Und das war garantiert. Und in den AGBs stand tatsächlich dann auch, ja, was letztendlich wir lesen sollten, wenn wir solche Sachen machen. Ja, also dass Mauern nicht inklusiv sind. Und warum sage ich dieses Beispiel? Weil AGBs ganz wichtig sind für uns Menschen. Und unsere AGBs, unser Vertrag, den wir mit Jesus Christus haben und haben können, ist die Bibel. In der Bibel stellt sich Jesus uns ganz genau vor. Seine Absichten, wer er ist, was er von uns will, all das, das erfahren wir von der Bibel. Wir Menschen, wir haben alle eine Gottesvorstellung. Gott muss kommen mit Donner und Blitz und Menschen bestrafen vielleicht, oder er muss alle in den Himmel lassen, oder er muss dies, er muss das. Weil wir denken, was er muss, das muss er nicht erfüllen. Er erfüllt das, was er sagt. Und das lesen wir in der Bibel. Unsere AGBs sind die Bibel als Christen und da wollen wir uns mal einfach mal ein bisschen Eigenschaften angucken, die unseren Herrn ausmachen, weil es ist wichtig zu sehen, dass unser Herr nicht ein typischer Herrscher ist. Er ist nicht ein König, wie erwartet wurde von der Volksmenge. Er ist nicht so, wie wir uns ihn vorstellen. Ich habe einfach mal ein paar Wesenszüge mir herausgepickt. Das sind bei weitem nicht alle. Wir haben einen Herrn, der sehr komplex ist und toll ist. Ja, unser Herr ist ruhig. Anders als erwartet von einem Herrscher, dass er ein großer Redner ist und große Mengen direkt um sich herum schart. Und nein, Jesus ist ruhig und er nimmt sich die Zeit für jeden Einzelnen. Und das sehen wir direkt vor den Ereignissen am Kreuz und vor dem Einzug. Jesus hat sich die Zeit genommen und den Menschen erklärt, dass es 12 Stunden am Tag gibt. Wir haben Zeit bekommen. Jeder hat gleich viel Zeit. Wie wir sie einteilen, ist ein Unterschied. Aber jeder hat Zeit bekommen. Und er hat die Ruhe behalten. Maria und Martha waren aufgebracht und konnten nicht verstehen, warum denn Jesus, der sie liebte und auch Lazarus liebte, nicht früher kam und Lazarus so sterben musste. Und Jesus hatte die Ruhe. Er hat den Plan und er weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und er weckte Lazarus zum Leben. Das steht im Johannes 4. Ein weiterer Punkt ist, dass Jesus Christus menschennah ist. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass Jesus nicht unterscheidet, aus welcher Kultur du kommst oder aus welchem Rang du kommst, ob du politisch interessiert bist oder uninteressiert bist, sondern er interessiert sich für jeden Menschen. Und egal ob Mann oder Frau. Warum betone ich das? Weil damals in der Kultur die Frauen ganz klar stark unterdrückt wurden. Was falsch war. Jesus hat Frauen anders behandelt. Er hat sie geehrt. Und in diesem, in dieser Bibelstelle im Johannes, im 4. Kapitel, da lesen wir die Begegnung, wie Jesus einer Ehebrecherin begegnet, einer Frau, die Hurerei betreibt. Und das als Rabbi, als Meister. Das war verboten, dass er überhaupt mit ihr redete. Aber er hat sich als Herrscher der Welt erbarmt und sich die Zeit genommen und mit ihr gesprochen. Und das soll uns eine Lehre sein auch, dass wir Menschen gleich behandeln. Egal, ob sie Kaiser sind oder arme Bettler sind. Ja, unser Herr ist einfühlsam. Ihm ist nicht egal, wie es uns Menschen geht. Er leidet mit uns mit in Situationen, wo wir leiden. Und das sehen wir auch in der Bibel. Einmal, in dem Bezug auf diese Stelle, wo wir heute lesen, im Matthäus im 21. Kapitel 1 bis 11, da steht das zwar nicht, aber in dieser Geschichte, in den Evangelien steht das, dass die Pharisäer auf ihn zugingen und sagten, Jesus, du oder Messias, du musst dafür sorgen, dass die Volksmenge sich berührt. Sie waren in Aufruhr und haben sich gefreut, haben gejubelt. Und die Pharisäer, denen hat das überhaupt nicht gepasst. Sie hatten ja auch Angst vor Jesus, dass er tatsächlich der ist, der er sagt, weil dann hatten sie keine Macht mehr und das wollten sie nicht. Und so gingen sie zu Jesus mit der Aufforderung, dass er für Ruhe sorgen sollte. Und Jesus hat gesagt, dass wenn sie aufhören zu jubeln, dass dann die Steine anfangen zu jubeln. Also die Freude kann man nicht stoppen. Und er hat sich mitgefreut, sehen wir. Des Weiteren, in der Begegnung mit Maria und Martha, die ich auch schon vorhin erwähnte, da hat Martha geweint und war wirklich traurig, weil ihr Bruder verstorben war. Ihr Bruder war tot, schon mehrere Tage. Es war zu spät für ihn, aus ihrer Sicht. Sie wusste ja nicht, dass Jesus ihn wiederbeleben könnte und würde. Und sie hat geweint. Und das hat sogar Jesus bewegt. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Deine Situation kennt er und er kennt uns alle. Und das ist ganz toll. Er ist nicht ein König, der herrscht mit Macht und sagt, hier, das sind meine Gesetze, ihr habt die zu befolgen. Sondern nein, er kümmert sich um uns. Es ist ihm nicht egal, wie es uns geht. Er ist demütig. Das sehen wir einmal in der Geschichte ja schon mit dem Esel fohlen oder füllen. Und auch wenn Jesus angesprochen wurde auf seine Wunder, er hat immer die Ehre auf den Vater hingewiesen. Er hat nie gesagt, ja, betet mich an und ich bin toll. Nein, er hat gesagt, ich kann nichts ohne meinen Vater. Also er ist demütig. Demut ist natürlich kein Wort, was so schön mehr ist. Es ist ein Wort, was man nicht gebraucht. Es ist ein Wort, was unmodern ist. Aber es beschreibt unseren Herrn. Und umso wichtiger ist es doch für uns. Unser Herr ist entschlossen. Und das sehen wir in diesem Einzug und auch in den darauffolgenden Ereignissen. Als er im Garten Gethsemane zu seinem Vater redet, ist er trotzdem entschlossen, ihm zu gehorchen und das zu Ende zu bringen, was er angefangen hat. Und er ist konsequent. Er geht in den Tod. Ich finde, Konsequenz und Entschlossenheit gehören ja dazu. Die gehen Hand in Hand. Und er ist konsequent und das dürfen wir nicht vergessen. Unser Herr, wenn er etwas sagt, dann hält er es ein. Es sei gut für uns oder es sei schlecht für uns. Es wird eintreffen und er ist konsequent. Das beschreibt doch eher unseren Herrn als unsere Vorstellungen. Und ich weiß nicht, was sind deine Erwartungen an Jesus Christus? Kennst du ihn? Oder hast du eine Vorstellung von ihm? Ich weiß nicht. Es ist wichtig, unsere Vorstellungen wirklich in den Mülleimer zu schmeißen. Jesus beschreibt sich selbst und das ist das Einzige, was zählt, was er über sich selber sagt. Weil wir haben oft eine verdrehte Wahrnehmung. Das geschieht leider, ohne es zu wollen. Und ich weiß nicht, was deine Erwartung an Jesus Christus ist. Vielleicht erhoffst du dir, wieder gesund zu werden oder du betest für jemand, der soll gesund werden. Vielleicht erhoffst du dir ein glückliches Leben oder eine Familie, dass Gott dir eine Familie schenkt. Tolle Sachen. Ein Ehemann, eine Ehefrau oder Reichtum. Aber das alles garantiert dir Gott nicht. Dafür ist Gott nicht gekommen auf die Welt. Er hat viel Wichtigeres vor. Und zwar, Gott will uns allen, besonders in diesen Tagen betont er es, er möchte dir eine Ewigkeitsperspektive geben, einen Sinn im Leben, der viel wichtiger ist als die Situation, wie es dir jetzt geht. Wir können die Ewigkeit nicht fassen. Es ist bei weitem übersteigt es unseren Verstand und dennoch ist sie real und sie ist wichtiger als unser irdisches Wohlergehen. Jesus Christus meinte sehr ernst, er ging in den Tod für uns, so ernst meinte er es und er möchte nicht, dass wir uns gegen ihn entscheiden, weil das schlimme Konsequenzen mit sich bringt. Und wir sehen, er ist wirklich treu, er ging in das Tor, er wusste, die Menschen feiern mich und danach rufen sie, tötet ihn. Dass dein Blut, sein Blut möge über uns kommen. Und sie bespuckten ihn und waren voller Hass. So sind wir Menschen, tatsächlich. Wir können die besten Gastgeber sein, aber wenn wir enttäuscht werden und unsere Erwartungen nicht erfüllt werden, dann können wir auch sehr anders. Und diese Menschen, das sind keine Bestien, das sind ganz normale Menschen, die emotional waren, die gesteuert wurden. Lasst uns das nicht vergessen. In dieser Geschichte ist es immer leicht zu sagen, ja, das sind die Bösen, wir sind die Guten. Das ist leider nicht so. Wir sind alles Menschen und es ist wichtig, zu Gott zu kommen. Und ich möchte dich einfach fragen, was du ihm denn gibst. Wir sehen ja, er hat alles erfüllt. Wir haben Erwartungen an Jesus, aber was sind denn seine Erwartungen an uns? Er hat Erwartungen, wie wir in seinem Wort lesen. Er hat Forderungen. Er möchte nicht nur einfach eine oberflächliche Beziehung. Er möchte deine Zeit haben. Er möchte, dass du dein Leben aufgibst. So einfach ist es. Also du sollst dich selbst aufgeben. Oder so schwer ist es. Und er möchte wirkliche, echte Gemeinschaft haben mit dir. Das geht im Gebet und im Bibellesen. Und die Frage, ob du seinem Vorbild nachfolgst, ist auch sehr wichtig, denke ich mal, in diesem Zusammenhang, in diesen Tagen ganz besonders. Wir sehen einfach, Jesus hat alles gegeben, er ist extra auf die Welt gekommen, wurde Mensch, ist den Weg gegangen, bis er 30 wurde und ist ganz treu, am Kreuz hat er sich töten lassen. Er ist nicht gestorben, er wurde ermordet. Und das für uns, er hätte auch absteigen können und das ändern können, aber das wollte er nicht, er ließ es zu. Und so ist er es wert, dass wir uns ändern und wir alle haben Bereiche im Leben, die wir ja verschlossen haben vor Jesus, denke ich. Bereiche, wo Jesus ein Fremder ist, wo er nicht regiert. Doch wenn wir wirklich eine Beziehung haben wollen mit Jesus, dann müssen wir diese Bereiche aufgeben, uns selber aufgeben und ihm die Türen öffnen. Lasst uns nicht vergessen, er ist nicht durch das kleine Dummtor in Jerusalem reingekommen, sondern er ist durch das goldene Tor reingekommen. Er möchte im Zentrum unseres Lebens sein, nicht in irgendeiner kleinen Ecke. Und warum ist es Jesus wert? Ich denke, man kann sich das nicht vorstellen, was in Jesus vorging. Ja, wir lesen ja, er ist mitfühlend, er ist einfühlsam und er zog in Jerusalem ein mit dem Wissen, dass diese Menschen, die mich jetzt so sehr feiern und sich freuen, und er hat sich ja mit ihnen gefreut, tatsächlich, dass die danach schreien würden, tötet ihn. Und er wusste auch, dass er, wenn er durch dieses Tor schreiten würde, er es nur noch mit einem Kreuz auf dem Rücken verlassen würde. Amen.